Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Dass er ein Original war, dieser Beschreibung würden wohl alle zustimmen, die Fußballtrainer Christoph Daum erlebt haben. Und in Daums Fall war Original alles andere als eine hohle Phrase. Der Schnauzbartträger mit dem rotblonden Haar und dem losen Mundwerk war im deutschen Fußball ein bunter Hund. Am Samstag ist er gestorben. Und einer, der ein paar seiner prägendsten Jahre unter dem Trainer Christoph Daum erlebt hat, war Ex-Nationalspieler Jens Nowotny, Ende der 90er Jahre bei Bayer Leverkusen. Ihn habe ich heute Nachmittag erreicht und er hat seine Gedanken nach der Todesnachricht mit uns geteilt.
Ja, es ist natürlich Traurigkeit gewesen, obwohl jetzt in den letzten 3-4 Wochen waren einige Personen, die verstorben sind, auch im engeren Bekanntenkreis. Und man dann trotzdem wieder drüber nachdenkt und sagt, okay, jetzt meldet sich wieder jeder zu Wort, aber die Wochen, Monate oder auch vielleicht Jahre davor hat man eher selten Kontakt gehabt, was dann schade war, was einen eigentlich mal wieder zur Besinnung rufen sollte und sagen, ja, also ich zähle mich da selbst dazu, man sollte sich umeinander kümmern.
Sie hatten keinen Kontakt mehr in letzter Zeit zu Christoph Daum?
Nee, leider nicht. Ich hatte es über Dritte. Ich hatte mich mit Roland Koch unterhalten länger oder auch Gunnar Gehrisch unterhalten. Aber jetzt mit Christoph selbst war der letzte Kontakt eigentlich bei der Premiere in Köln bei der Sky-Produktion, bei seinem Film über sein Fußballleben oder sein Leben. Da hatten wir dann noch Kontakt, aber danach leider nicht mehr.
Sie haben ihn als Spieler im täglichen Arbeitsleben kennengelernt und dieses oft ja öffentlich schillernde Bild, also dass er Spieler über Scherben hat gehen lassen, keiner Kontroverse aus dem Weg gegangen ist, nie um eine schlagfertige Antwort verlegen war. War das auch so im Alltag, wie Sie ihn erlebt haben?
Ja, also absolut akribisch, was seine Arbeitseinstellung anbelangte, hat nichts dem Zufall überlassen oder überlassen wollen. Er war auf vieles vorbereitet, was dann auch während dem Spiel passiert. Er hat einen klaren Plan gehabt. Und ich sage immer, als ich 96, 97 in der Saison zu Leverkusen gegangen bin, das war so ein Aha-Moment, dass er alle Spieler, die da waren, besser gemacht hat. Egal, sei es charakterlich, sei es auf der menschlichen Ebene, obwohl man ihm da ja eine Distanz auch nachsagen muss, weil die absolut auch von ihm gewollt war als Cheftrainer, dass man eine gewisse Distanz hat. Deswegen war ja auch Roland Koch das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab. Mhm. Und fußballerisch hat er uns sowieso auf ein anderes Niveau gehoben, ob es jetzt direkt in dieser Saison oder in diesen 4 Jahren war oder dann neudeutsch vom Gedankengut, vom Mindset her, dass man mit einer anderen Einstellung dann an seinen Beruf herangegangen ist.
Sie sagen jetzt, er hat die Spieler alle besser gemacht. Was hat er denn konkret gemacht? Gibt es da eine Anekdote, die das Ganze vielleicht charakterisiert?
Eigentlich dieser Plan, dass er zumindest in Leverkusen ganz klar gesagt hat, wir kommen von diesem 1-gegen-1-Spiel, Mann gegen Mann, um dann in die größeren Zahlenverhältnisse zu gehen, 2-2, 3-3, 4-4 bis hin zum 11-gegen-11. Das heißt, unsere Zweikampfstärke, das war die Basis, die er gelegt hat, um dann auf die taktische Ebene zu gehen. Da hat jeder ein Verständnis dann dafür entwickelt, okay, was will der Trainer von mir? Und wir können es umsetzen, weil es bringt Erfolg. Denn du kannst die tollsten Ideen haben, das wissen wir auch. Wenn kein Erfolg da ist, dann bringen die ganzen Möglichkeiten, die auch heute noch viel, viel, viel mehr sind vom Trainerdasein, die bringen dann mal gar nichts. Und das hat bei ihm halt hervorragend funktioniert.
Wenn jetzt DFB-Präsident Bernd Neuendorf Christoph Daum als Pionier des modernen Spiels würdigt, ist das dann auch das, an das Sie so als erstes denken, wenn solche Sätze fallen?
Ja, zumal wir jetzt von Seiten des DFB auch in Persona Hannes Wolf die Trainingsphilosophie Deutschland jetzt ins Leben gerufen haben mit Spielformen oder Trainingsübungsformen, die jeder eigentlich schon irgendwo kennt, in dieser Geballtheit halt noch nicht. Aber das haben wir natürlich 96 auch in Leverkusen in dem Jahr gemacht, dass dann über diese Kleinfeldspiele, über dieses, du kannst dich nicht verstecken, sondern du musst immer präsent sein, du musst immer hellwach sein, dahingehend schon trainiert. Und alles, was er dann gemacht hat, war wirklich durchdacht. Er hat jedem seinen Bereich auch gelassen. Wir hatten eine medizinische Abteilung, wo er nicht reingeredet hat. Wir hatten eine Reha-Abteilung, die zwischen Medizin und Platz, nenne ich es mal, zustande gekommen ist. Da hat er nicht reingeredet. Für ihn war wichtig auf dem Platz und da hat er dann sein ganzes Know-how reingelegt.
Was sind denn so Eigenschaften, die vielleicht noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit hervorgehoben worden sind? Da ist er ja viel diskutiert gewesen, aber Eigenschaften, die Ihnen von dem Menschen Christoph Daum in Erinnerung bleiben?
Also ich kann es dann im Innenverhältnis nur sagen, diese Geradlinigkeit, diese absolute Ehrlichkeit. Das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, dass er zu mir knallhart ins Gesicht auch gesagt hat, wenn ich fit bin, dann bringe ich ihn weiter und bin ich verletzt, dann kann er mit mir nichts anfangen. Auch dieses Gedankengut dann zu sagen, okay, du musst fit sein, aber ansonsten hast du auch die Freiheiten, wenn du mal nicht fit bist, zu sagen, oh, jetzt gehe ich mal zur Physio, jetzt gehe ich mal zum Arzt oder mach das, dann ist er auch nicht einer, der ständig hinter dir sitzt und nervt, sondern da ist es ganz klar beschrieben gewesen. Und so diese Ehrlichkeit, ja, diese ehrliche Härte. Ich meine, Ralf Rangnick hat es mal gesagt, mit Liebe und Konsequenzen. So kann man das auch gut beim Christoph Daum beschreiben.
Der Tiefpunkt dann sicher 2000, die Kokainaffäre, die ihn dann auch ums sicher geglaubte Bundestraineramt gebracht hat. Wie haben Sie ihn damals erlebt?
Ja, ganz kurz, als es rauskam, dann war er ja im Prinzip am gleichen Tag oder abends war er dann von der Bildfläche verschwunden. Und dann denkt man natürlich drüber nach, ist da was gewesen? Aber je öfters man darüber nachdenkt und wenn wir dann uns mal wieder getroffen haben oder auch in der Zeit, wir kamen da nicht, ah ja, da war was oder da, überhaupt nicht. Also Christoph war jetzt nicht, ich glaube, das ist etwas, was jedem Spieler dann aufgefallen wäre, der etwas vernachlässigt hätte, sondern der war 24/7 für dich da, der hat akribisch gearbeitet, der hat absolut alles von dir gefordert, aber er hat natürlich auch alles gegeben. Und deshalb war das für mich genauso ein Schock wie für viele in der Öffentlichkeit.
Was lehrt denn dieser Umgang auch damals mit ihm, dieser Skandal und was dann medial auch war, was lehrt das über das Fußballgeschäft und zweite Chancen?
Ja, das ist immer diese Frage auch in der Gesellschaft. Man redet immer wieder, jeder bekommt eine zweite Chance, weil einmal ein Fehltritt kann ja passieren. Aber es hat lange gedauert. Ist natürlich auch die Frage, als Christoph Daum mit dieser Pressekonferenz und wie er damit umgegangen ist in der Öffentlichkeit. Und dann kam ja, er hätte die Öffentlichkeit dann belogen und dann kamen die Störfeuer noch von rechts und links und alle haben geschossen. Und dann ist er ja wieder ins Trainergeschäft zurückgekommen. Das heißt, die zweite Chance ist gegeben worden, aber es hat lange gedauert. Und vergessen oder verziehen haben es ihm wahrscheinlich wenige. Die sind dann immer auf diese Zeit, auf diesen Tiefpunkt, nenne ich es jetzt auch mal, draufgesprungen und nochmal da draufgeschlagen und immer wieder, ah, da war doch was und da war doch was und Späße und Sprüche gemacht. Also so wirklich die zweite Chance, das soll jeder für sich selbst beantworten, ob er oder sie jemandem, dem ein Fehltritt passiert ist, eine zweite Chance wirklich auch gibt oder nur bloß großtönig erzählt.
Sein öffentlicher Umgang dann am Ende seines Lebens mit seiner Krankheit inklusive ja schwer gezeichneten Auftritten auch im Fernsehen, das hat dann vielen wieder imponiert. Ihnen auch?
Ja, so kannte man ihn ja, kämpferisch nach vorne dem Krebs die Stirn bieten und sagen, nee, ich ergebe mich jetzt nicht, sondern ich kämpfe um mein Leben, ich kämpfe um das Leben mit meiner Familie und es zeichnete ihn ja auch zeitlebens aus. Die Frage ist, wie viel kann man davon an Energie rausziehen, weil letztendlich hat der Krebs ihn jetzt besiegt, aber vielleicht hat er tatsächlich Leute inspirieren zu sagen, hey, der Mann ist 69, 70 und er kämpft, also kämpfe ich auch und bei demjenigen geht es dann gut. Also deswegen, ich finde es schon, wie er damit umgegangen ist in der Öffentlichkeit, dann durchaus das Vorbildcharakter.